Russen fallen Europa ein, Russen morden sich durch die Ukraine.
Letztendlich möchte Russland Europa unterjochen. Aber zu sehen, Europa, mein Land wird bedroht. Und wenn wir an dieser Stelle nicht wach werden, dann geht es uns an den Kragen.
Dieser Krieg geht uns alle an.
So wie die Klimakrise und alle möglichen anderen Sachen, immer alles auf die nächste Generation zu schieben. Ganz viele Menschen verstehen unter nie wieder Krieg, dass wir uns auch nicht wehren dürfen.
Die Erziehung zur Demokratie und zu Werten wie Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Der Sport war immer schon ein ganz großer und ganz wichtiger Hebel in der russischen Politik und auch in der russischen Propaganda.
Wir überlassen das Gedenken am 8. und 9. Mai nicht der russischen Propaganda. Und wir zeigen auf der anderen Seite auch, es gibt im Moment einen Krieg in der Ukraine, einen Krieg in Europa, der uns alle angeht, der uns alle betrifft und dass wir die Menschen eben damit auch konfrontieren.
Und Ziel ist, darüber nachzudenken, wie wir unsere Demokratie in Europa schützen können, wie wir uns gegen die Angriffe der autokratischen Mächte, die sich gegen Deutschland und Europa richten, jetzt eben auch konkret gegen die Ukraine, wie wir uns dagegen wehren können.
Guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich euch Peter vorstellen. Hallo Peter.
Ja, hallo Sabine.
Wir sprechen am Freitag, den 16. Mai 2025, und während wir hier sprechen, sind gerade die sogenannten Verhandlungen in Istanbul gescheitert. Aber ich möchte gerne mit dir über das Zukunftsforum sprechen. Du gehörst ja zu den Initiatoren. Was ist das Zukunftsforum und wie ist es zur Gründung gekommen?
Ja, also das ist ein einfach von Bürgern organisiertes Diskussionsformat, eine Diskussionsveranstaltung, wo wir den Ansatz haben, Experten und einfach ganz normale engagierte Bürger auf Augenhöhe miteinander zur Diskussion zu bringen, wo alle beitragen können mit Inhalten und auch eben mit Debatten. Und das Ziel ist, darüber nachzudenken, wie wir unsere Demokratie in Europa schützen können, wie wir uns gegen die Angriffe der autokratischen Mächte, die sich gegen Deutschland und Europa richten, jetzt eben auch konkret gegen die Ukraine, wie wir uns dagegen wehren können. Und ja, wie es entstanden ist. Ich habe mich, wie viele andere auch, zu Beginn des Krieges 2022, hat man gesehen, dass die relevanten Informationen, die man bekommen konnte, hauptsächlich auf Twitter zu finden waren. Man hat sich dann Also ich war eigentlich kein großer Freund von Social Media, aber ich habe mich dann überwunden, mich da anzumelden, weil ich mir dann aufgefallen ist, diese große Masse an Desinformation, das ist vielen anderen auch aufgefallen. Und wir haben ja dann erlebt, wie russische, kann man sagen, Lügen-Narrative massiv verbreitet wurden, gerade über diese sozialen Medien. Und dann haben sich Leute zusammengefunden im Laufe des Jahres 2022. Das ging dann schon relativ schnell los, so in den ersten Monaten nach dem Krieg, die dann überlegt haben, also wie erstmal, wie können wir uns besser informieren, dass wir Fakten haben, mit denen wir gegen diese Desinformation dagegenhalten können. Da haben wir dann eben viele Experten kennengelernt, die sich damals sehr engagiert haben. Leute wie Franziska Davis oder Timothy Snyder, die damals sehr, sehr geballt, sehr viel wichtige Informationen über Russland, über die Ukraine, aber auch über die ganzen Prozesse, was zu diesem Krieg geführt hat, sehr, sehr gut informiert haben. Und wir haben da ja im Prinzip so Netzwerke aufgebaut. Man hat dann Kontakt zu diesen Experten bekommen. Man hat sich ausgetauscht, man hat diskutiert. Und dann ist ja im Sommer 22, Spätsommer, ist dann die NAVO entstanden. Das werden vielleicht jetzt auch nicht viele deiner Hörer kennen, was das ist. Diese Nordatlantic Fellow Organization. Das ist der Name ist eine Parodie natürlich auf die NATO. Und es war im Prinzip so eine Graswurzelbewegung, die sich international gebildet hat, wo sich Leute dann kenntlich gemacht haben, die so ein bestimmtes, so bestimmten Avatar in ihrem Profilbild benutzt haben, so ein Hundeavatar, und eben es gezielt darum ging, russische Desinformation zu markieren erstmal. Und es ging eben dann auch darauf hin, in dieser Vernetzung eine Unterstützung für die Ukraine zu organisieren. Sind sehr viele private Hilfsorganisationen sind aus dieser NAVO entstanden. Du bist ja zum Beispiel jetzt bei Fellows for Europe aktiv. Das ist ja auch ein sozusagen ein Spin-off der NAVO. Und es hat also eine Strategie dann gegeben, dass man gesagt hat, die russische Desinformation ist so breit, so massiv, dass wir gar nicht mehr es schaffen, mit Argumenten gegenzuhalten, sondern wir markieren sie einfach. Das war dann so eine Idee, dass die sogenannte Bonken, nannte man das, dass man also russische Desinformation mit humorvollen Memes, einfach nur markiert, das hier ist eine Lüge, das ist Quatsch und mehr nicht. Und das war so Anfang 2022 eine Strategie, um überhaupt gegenhalten zu können. Und das hat natürlich auch einen Vorteil gehabt, das war sehr leicht, das hatte eine niedrige Schwelle, das konnte jeder machen, dafür musstest du jetzt nicht viel Fachwissen haben, du hast einfach gesehen, das passt nicht, was irgendjemand sagt und hast dieses Meme drunter gesetzt. Und dadurch hat es da eine relativ breite Vernetzung gegeben. Es hat dann Leute gegeben, die dann so Gruppen organisiert haben, da waren wir in Deutschland 600 Leute, die bundesweit dann aktiv waren in Gruppen und ich war nicht Teil der NAFU. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, so Uniform, also so alle haben das gleiche Meme und so. Da war ich immer so ein bisschen skeptisch von, weil ich war mal bei der Bundeswehr und so, man hat mal Uniform getragen und dann denkt man, ja, das ist vielleicht doch nicht die beste Sache. Und ich bin aber dann von den deutschen NAFU-Gruppen irgendwann im Laufe des Jahres 2020 angesprochen worden, weil ich mich also auf eigene Faust sehr stark also ich hatte mir im Prinzip, was meine Sache war, ich hatte mir angeguckt, zum Beispiel Leute wie die eben genannten, aber auch zum Beispiel Camille Galeev, haben so Threads gemacht. Das heißt, das ist jetzt auf Twitter so eine Technik, dass man eben, man hat ja diese Kurznachrichten mit 280 Zeichen, dass man eben die verkettet und damit längere Texte machen kann, wo man aber jedes einzelne Teil wieder weiterverwerten kann, andere. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Technik und ich habe mich damit beschäftigt und habe versucht, das, was ich so an Wissen, an Recherchen habe, in solcher Form zu bringen, habe darüber Reichweite bekommen. Dann bin ich so von NAFU-Leuten angesprochen worden, willst du vielleicht bei uns mitmachen? Und dann war es relativ schnell klar, dass wir überlegt haben, wie können wir diese NAFU-Gruppen auf Twitter schlagkräftiger machen. Wir haben uns dann angeguckt, wie funktioniert dieser Twitter-Algorithmus und dann haben wir überlegt, wie können wir wirksam werden. Und das war schwierig. Das hat sich dann rausgestellt, dass es wirklich, da habe ich dann im Jahr 23 sehr viel Zeit drin verbracht, zu überlegen, wie können wir, wenn wir 600 Leute sind, also dieser Algorithmus, so vor allem des sozialen Mediums, der arbeitet ja mit bestimmten Schwellen und Systemen, was, ab welcher Schwelle eine Sache eine Reichweite kriegt und viral geht und von vielen gesehen wird und ab welchem Punkt sie einfach versickert. Und viele von uns haben ja erlebt, wir haben irgendwas geschrieben, das hat keiner mitbekommen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt diese Algorithmen nutzen, um mehr Reichweite zu bekommen für Inhalte, die wir fördern wollen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dieses Bonken war dann eher eine negative Sache, weil dieses Bonken war ein Reagieren auf das, was andere gemacht haben. Und das Problem war halt dabei, dadurch, dass wir das gemacht haben, haben wir denen ihre Reichweite gestärkt. Indem wir jetzt, wenn jetzt jemand schreibt, irgendwie Ukraine ist doof und irgendwie stecken sowieso die Amerikaner hinter und die Ukraine ist nur irgendwie Marionetten der Amerikaner, so was man so dann hatte. Und wenn dann unsere darunter diese Memes drunter gemacht haben, das ist ja eine Desinformation, das ist falsch, haben wir denen ihre Reichweite gestärkt. Und unsere Inhalte kamen gar nicht nach vorne. Und da wir auch nicht diese Debatten geführt haben, wurde das dann so dargestellt, ja, ihr habt ja gar keine Argumente. Und dann haben wir lange diskutiert, wie können wir die Wirksamkeit stärken. Und das war halt schwierig. Es war so 2023, du warst es auch noch, dann war diese Hoffnung, dass die Ukraine eine Gegenoffensive macht. Und die ist dann zerschlagen. Und da waren auch viele deprimiert. Und dann gab es so Richtungsfragen, wie geht's jetzt weiter? Und da bin ich mit einer ganzen Reihe von Leuten, die wir uns jetzt auch über die NAFU kennengelernt haben, haben gesagt, wir müssen raus aus diesem Social Media, weil wir sind gefangen in diesen Algorithmen. Wir sind gefangen in bestimmten Grenzen, die das hat. Und es bringt eigentlich nichts. Also wir haben die Qualität, die das hatte, war ja der Austausch, dass wir direkten Draht zu Experten hatten. Also du kannst ja dann mal wirklich mit Carlo Masala oder mit irgendwelchen Leuten, die du sonst nur im Fernsehen siehst, konntest du auf Twitter direkt in Kontakt treten. Auch eine Debatte, der hat ja auch mal geantwortet. Oder der hat auch vielleicht mal Dinge, die du gemacht hast, das hat er weiterverbreitet.
Und ich würde dich auch nicht kennen ohne Twitter.
Zum Beispiel, wir würden uns gar nicht kennen. Und das war der Punkt, dass man diesen direkten Austausch gehabt hat. Wir haben gesagt, das ist eigentlich etwas, was wir in Real Life nicht haben. In Real Life sind immer Grenzen. Also auch zum Beispiel, wir hatten jetzt Kontakt zu Journalisten. Wir hatten Kontakt zu Wissenschaftlern. Wir hatten Kontakt zu Politik. Das ist sehr schwierig, im normalen Leben das zu bekommen. Und wir haben gedacht, diesen Spirit von dem, das wollen wir in ein Format übertragen in Real Life. Und das war im Prinzip die Idee des Zukunftsforums, dass wir sagen, wir machen jetzt etwas als eine Plattform, wo eben Experten hinkommen, wo aber auch du und ich hinkommen können und wo wir dann direkt miteinander reden können. Und interessanterweise war das etwas, was die Experten wollten. Die Experten haben nämlich auch erlebt, also wir haben hier zum Beispiel Osteuropa-Historiker, die sind in ihrer Bubble, seit 20 Jahren wissen die, dass die und die Dinge so und so sind. Aber die kriegen auch einfach keine Traktion. Wenn die jetzt noch einen Fachkongress irgendwo machen in der Universität, dann bleibt es in dieser Bubble. Die kriegen einfach nicht die Reichweite in die Breite. Und auch Medienvertreter, die haben alle auch ihre Beschränkungen. Die können auch zum Beispiel, eine Redaktion kann auch nicht alles machen in der Zeit oder im Spiegel. Und die sind uns quasi die Bude eingerannt und haben gesagt, macht so eine Veranstaltung in der niedrigen Schwelle, damit wir dort die Möglichkeit haben, mal mit ganz anderen Leuten zu sprechen, ganz andere Themen auch mal zu diskutieren, die wir auch, zum Beispiel jetzt in Osteuropa-Historiker, kann zum Beispiel über Politik ganz wenig sagen. Und ein Journalist kann jetzt zum Beispiel über bestimmte andere Dinge gar nicht sprechen. Und das war im Prinzip die Idee, dieses Format anzufangen. Und das Erstaunliche war, also wir haben alle von uns, also die das Kernthema haben wir 10 Leute, wir haben alle keine Ahnung von Veranstaltungen gehabt. Wir waren aus ganzem Bundesgebiet erstmal und aus allen möglichen Berufen. Wir hatten gar keine Ahnung, was wir da eigentlich machen. Wir wussten auch gar nicht, wo die Schwierigkeiten liegen. Dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Und dann kam jetzt dazu so ein Impuls. Du musst ja dann irgendwas haben, was dich schubst. Ne? Also du musst ja irgendwas haben, also jetzt ist irgendwie eine Schmerzgrenze, jetzt muss ich es tun. Waren dann die Landtagswahlen in Ostdeutschland im letzten Jahr. Und in den Bundesländern, wo wir schon die Hinweise hatten, dass die AfD dort stärkste Partei werden könnte. Und wir hatten jetzt Leute aus unserer Gruppe, die in Sachsen lebten und in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, die eine Warnmeldung schon rauskamen bei uns. Ihr glaubt gar nicht, was bei uns in den Dörfern, in den Vororten los ist, wie stark da schon diese pro-russische Narrative sich verfestigt haben. Und wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen, weil hier gibt es viele gute Leute bei uns, die sich für Demokratie und auch für die korrekten Informationen einsetzen, aber die gehen unter. Dann haben wir überlegt, wir müssen irgendwie da auch noch einen Impuls geben der Ermutigung und haben gesagt, wir machen jetzt 2 Veranstaltungen in Sachsen. Die erste Veranstaltung dann in Dresden, die zweite in Leipzig, um dort auch in die Zivilbevölkerung einfach mal zu ermutigen. Das sind auch viele Leute aus den neuen Bundesländern, sind auf diese Veranstaltung gekommen. Aber eben auch viele aus dem ganzen Bundesland. Das, glaube ich, du warst ja auf jeden Fall
in Leipzig. Ja, leider nicht in Dresden. Dann habe ich das hinterher gesehen und habe gedacht, oh, was für tolle Leute da waren und so gute Vorträge. Man konnte sich das ja dann auch anhören. Habt ihr ja Gott sei Dank dann auch ins Netz gestellt, sodass man auch im Nachhinein teilhaben konnte. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, wer da war in Dresden und in Leipzig, über was die geredet haben, die Experten.
Ja, wir hatten also, Dresden war unsere größte Sorge, dass überhaupt irgendjemand kommt. Also wir hatten ja wirklich gedacht, wir paar Verrückte gehen jetzt hin. Wir haben uns einfach einen Raum organisiert, haben den aus eigener Tasche die Miete bezahlt, haben dann irgendwie eine riesen Unterstützung bekommen von dem ukrainischen Haus in Dresden, die Natalia Bock. Hier von hier aus auch mal einen riesen Gruß an Natalia, die sich da sehr engagiert in Dresden. Und die hat gesagt, wenn ihr das macht, stehe ich da hinter euch. Wir hatten auch eine Rückmeldung von der ukrainischen Botschaft, die gesagt hat, das ist wichtig, sowas muss gemacht werden. Wenn ihr das macht, wir unterstützen euch auch. Okay, und das war schon mal so der Anfang. Aber wir haben natürlich dann überlegt, okay, wir wollen 2 Tage machen. Wir hatten also ganz viele Ideen. Wir haben erstmal gesagt, wir wollen mal die ganze Bandbreite dessen, was wir jetzt auf Twitter diskutiert haben, wollen wir bringen. Also wir haben also erstmal über Thema Sicherheit, über diese rechtlichen Fragen. Wir haben dann was ganz breit auch über Desinformation, Fachvorträge gehabt und dann auch nochmal ganz klar jetzt nochmal dargestellt, dieser russische Angriff auf Europa. Und das kamen dann Leute wie Franziska Davis, es kam Gesine Dornblüt, Thomas Franke, die Journalisten vom Deutschlandfunk. Es kamen Leute wie Benjamin Tallis, Grit Friedrich und ich. Wir sind ja so die Hauptinitiatoren dann des Zukunftsforums gewesen. Grit Friedrich ist ja lebt in Sachsen und sie war eben auch diejenige, die gesagt hat, wir müssen hier was tun in Ostdeutschland, also es kippt hier gerade. Ne? Also es war so eine Warnmeldung dann Anfang 2024. Wir beide hatten Benjamin Tallis kennengelernt auf einer Veranstaltung der Piratenpartei in München, die Piratensicherheitskonferenz und über Alex Kohler, der hatte uns da ermöglicht, dort unseren ersten Vortrag zu halten. Das war für uns dann auch der Sprung ins kalte Wasser und Grit musste den auf Englisch halten und wir waren total nervös, wir waren total am Schwitzen. Wir haben aber dann das erste Mal vor so einem Fachpublikum auch mal selber einen Vortrag gehalten. Und das war so, dann haben wir gesehen, ey, das macht total Spaß. Und diese Veranstaltung von Alex Kohler, das war auch so eine Wohnzimmeratmosphäre. Und dann haben wir gesagt, das können wir doch auch machen. Das hat uns so richtig den Kick gegeben. Und so haben wir also dann die ersten Leute kennengelernt, die gesprochen haben. Dann hatten wir Jan-Klaas Behrens, Annette Werberger, 2 wirklich herausragende Professoren von der Universität in Frankfurt-Oder, wie Adrina. Also man kann es gar nicht sagen, wenn du jetzt sagst, was war eine besondere Sache, also was wirklich ein ganz herausragender Vortrag war, zumal von Dr. Jochen Kleinschmidt, der sehr interessant in den Vergleich gezogen hat zwischen den Drogenkartellen in Südamerika und Russland und so erklärt hat, wie funktioniert überhaupt dieses russische Regime. Also wir hatten so Grundlagenartikel, die glaube ich, kann man sagen, sind zeitlos, das kann man sich immer wieder nochmal anschauen. Und dann hatten wir aber zum Beispiel auch von der Bundeszentrale für politische Bildung die Dr. Heike Winkel. Also das ist im Prinzip die Frau, die in der Bundeszentrale für politische Bildung für russische Desinformation zuständig ist, also für den Umgang damit. Die hatten wir auf der Veranstaltung, die hat uns das nochmal so richtig erklärt, wie das funktioniert. Was ein Highlight auch war, war der Diplomat Stephen Douglas, der ein irischer Diplomat, der erstmal im Nordirland-Konflikt erfolgreich gewesen war und den man dann hinzugezogen hatte über die OSZE 2014, 2015 als OSZE-Beobachter im Donbass. Also als genau diese Geschichte passierte mit diesem grünen Männlein, diese ganze Methode, wo dann russische Soldaten sich als Ukrainer getarnt haben und dort Angriffe gefahren haben. Und dann hat es ja immer diese OSZE-Mission gegeben, die das überwachen sollten. Und dieser Stephen Douglas hat da dann sofort gemerkt, wie die Russen das missbraucht haben, wie die OSZE benutzt haben für ihre Propaganda. Und es hat ihn so aufgeregt, dass er dann irgendwann dort das beendet hat. Und der hat dann so eine Informationskampagne unter dem Namen Decoding Trolls gemacht, wobei er jetzt als Troll diese russischen Falschnarrative bezeichnet. Und der hatte das war auch ganz toll. Wir waren, glaube ich, die ersten, die in Deutschland mal ihm eine Bühne gegeben haben. Und er hat dann einen sehr, sehr interessanten Bericht gegeben, wie das damals war in der Ukraine, weil das ist ja jetzt auch ein ganz großes Thema dieser russischen Desinformation. Was ist da eigentlich 2015 in der 2014, 2015 im Donbass passiert?
Wir wussten ja alle so wenig.
Genau, wo ja dann immer erzählt wurde, die Ukrainer, die töten da die ganzen pro-russischen Leute und das ist ganz furchtbar und so. Und er war da. Er war da und er hat Bilder und er hat wirklich, was ist da passiert? Wie haben die Russen getäuscht? Wie haben die Russen die OSZE benutzt? Das war ein sehr starker Vortrag. Aber das Problem, was wir hatten, wir sind davon ausgegangen, als wir diese Veranstaltung in Dresden geplant haben, dass wahrscheinlich 20% oder 30% der Leute, die zugesagt haben, vielleicht absagen werden. Und dann haben wir das Programm einfach pickepacke vollgepackt und gesagt, wird sowieso irgendwie, kommen eh nur die Hälfte. Und es sind alle gekommen, alle haben ihre Vorträge gehalten. Und das Schlimmste war dann noch, das war der totale Super-GAU, es hat sich dann der Chef der sächsischen Staatskanzlei, also das war der zweite Mann im Staat in Sachsen, der hat sich dann angemeldet, dass er ein Grußwort sprechen wollte. Und dann hat er nicht nur ein Grußwort gesprochen, dann hat er spontan ein Panel gemacht. Und das war also der Oliver Schenk, der ist mittlerweile jetzt im Europaparlament. Und das hat unseren ganzen Zeitplan durcheinander geworfen, weil das war natürlich toll. Ich meine, da kommt wirklich so jemand auf dem Level und der auch wirklich für die Ukraine engagiert ist, der auch zum Beispiel das ermöglicht hat, dass so etwas wie das ukrainische Haus in Dresden möglich war, der also wirklich auf der Ebene vom Staatsministerium gesagt hat, so, wir müssen der Ukraine helfen und der auch wirklich dahinter steht. Es war von der Organisation wirklich am Limit, weil es war...
Sind eigentlich alle, kann man alle Sachen hören noch?
Ja,
ja, das tue ich dann ja immer in die Shownotes, diese wichtigen Dinge, damit man das nachhören kann.
Und wir hatten dann am zweiten Tag, hatten wir dann überlegt, dass wir dann eher so die Bürgerkomponente haben. Da haben wir dann selber Vorträge gehalten, tatsächlich ich dann auch mit Jörg Böcker zum Beispiel, der ja unter dem Namen Sparty auf Twitter bekannt ist. Und viele andere haben wir dann zum Beispiel auch sehr interessant, Christian Wolf, den kennst du auch, der andere.
Ja, das war doch mein letztes, neuestes Interview.
Genau, der hat da auch einen Vortrag gehalten. Übrigens damals schon Dresden hat er einen Vortrag gehalten über die Dinge, die am 8. und 9. Mai in Berlin passiert sind, und zwar 2024. Mhm. Und da haben wir das erste Mal auch, da habt ihr das gefilmt, da hat das auf dem Zukunftsforum gezeigt, wie da die Berliner Polizei nicht eingegriffen hat und das laufen hat lassen, wie die Russen dort ihre, damals war eigentlich noch schlimmer. Ich glaube, also jetzt, du warst ja auch jetzt da gewesen in Berlin. Da haben sich ja diese pro-russischen Leute echt am Riemen gerissen. Das war 2024 nochmal anders. Da war eine ganz andere Form von Aggressivität, von viel mehr Alkohol war auch im Spiel. Und da ist ja Christian Wolf und Henry damals schon letztes Jahr, hat dort einen ukrainischen Kranz an dieses sowjetische Mahnmal getragen und das unter Polizeischutz. Und das war wirklich spannend. Er hat diese Videos gezeigt. Er hat das ja auch dann live. Das war ja gerade.
Also wenn es diesen Vortrag noch gibt, das müsste ich ja in die Shownotes jetzt von dem Podcast mit Christian nochmal stellen. Das wusste ich nicht. Ich war ja in Dresden nicht dabei.
Also Christian hat einen Vortrag gehalten. Er hat das erklärt, was da passiert ist. Hat auch das juristisch nochmal. Er ist ja Anwalt, hat das juristisch eingeordnet, was der Fehler der Polizei war. Und das war auch damals im Prinzip der Auslöser, dass wir dann eben auch mehr Support gekriegt haben. Also das war immer so die Frage, was hat das Zukunftsforum gebracht? Das waren so viele kleine Bausteine, weil wir da Leute zusammenbringen konnten, da an diesen Dingen zu arbeiten, dass dann eben Henry gesagt hat, dieses Jahr 2025 werden wir das ganz anders aufziehen. Und das habt ihr ja gemacht und mit Erfolg. Ich meine, ihr habt breites russisches Medienecho ausgelöst. Die Russen haben sich so über euch geärgert. Mhm. Das ist, glaube ich, alle Hauptmedien Russlands haben darüber berichtet. Also mehr könnt ihr gar nicht erreichen. Ja, ihr habt sie richtig genervt.
Ja, das war gut. Das war unser Ansinnen auch, dass ihnen das nicht zu überlassen da.
Und was dann eben, was eigentlich der Höhepunkt war, war in beiden Fällen, sowohl in Dresden als auch in Leipzig, war, dass wir die Ukrainer ja beteiligt haben. Und wir hatten also in Dresden dann im zweiten Tag einen breiten Teil über die Ukraine. Wir hatten also, was wirklich eindrucksvoll ist, das ist ja immer noch da, das könnt ihr euch gerne nochmal ansehen, ist Gemeinsam Heimatlos. Das ist ein Projekt gewesen in Dresden, wo Flüchtlinge beschrieben haben, wie ist diese Situation als Flüchtling. Weil das ist in der Debatte, die wir jetzt gerade führen über Flüchtlinge, wir machen jetzt die Grenzen dicht, das Boot ist voll und so weiter, wird sehr stark vergessen, die Perspektive auch der Flüchtlinge einzunehmen. Und die ukrainischen Flüchtlinge zusammen, aber mit Flüchtlingen aus Ägypten, aus Libyen und so weiter, aus Afghanistan, haben sie dort diese Situation beschrieben, was es heißt, die Heimat zu verlieren. Das ist kein Spaß. Es wird teilweise von einigen Politikern des rechten Lagers wird so dargestellt, das sind irgendwie Asyltouristen, das ist ein Spaß, das ist irgendwie ein Jux, mal nach Deutschland zu kommen. Aber diese Menschen haben dort nochmal klar beschrieben, was das jetzt für die Ukraine bedeutet hat, ihre Heimat aufzugeben. Da war so wirklich dann eine 70-jährige Frau, die hat in der ersten Woche, als die russische Invasion kam, die war in der Region Dnipro, das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat die Produktion von Molotow-Cocktails angekurbelt. Mhm. Ich glaube, 74, 75-jährige Frau. Wir wehren uns. Also wir machen
die haben sich vor Panzer gestellt da damals am Anfang.
Und das war nachher so, dass ihre Kinder dann gesagt haben, Mama, das geht nicht. Wir holen dich da jetzt raus. Das ist zu gefährlich. Und die haben die dann mit viel Mühe dann evakuiert aus diesem Gebiet, weil die war auf dem Level so, wir wehren uns. Wir haben, also das ist auch wirklich eindrucksvoll bei uns in Dresden in der Veranstaltung. Also die eine Dame ist auch wirklich aufgestanden, die hat gesagt, ihr müsst uns helfen, verdammt nochmal, unser Land ist in Gefahr. Und das ist nochmal aus einer, ich glaube, die war auch über 80, die Dame, das nochmal zu hören, mit welcher Intensität diese Menschen hinter ihrem Land stehen und auch diesen Kampf bereit sind zu tragen. Ich meine, wir reden hier wirklich von 80-jährigen Menschen, die sagen, ich mache Molotow-Cocktail, die werfe ich auf die Russen drauf. Lass mir mein Land von denen nicht wegnehmen.
Vorbild, das ist auch so, einfach toll.
Völlig vergessen wird. Und dann hatten wir, das war auch natürlich eindrucksvoll, wir hatten dann eine Live-Schaltung zum Bürgermeister von Bachmut. Und jetzt muss man wissen, zu dem Zeitpunkt war Bachmut schon verloren. Also das war ja letztes Jahr, war die Schlacht um Bachmut verloren. Und was wirklich unglaublich, auch nochmal der Spirit der Ukraine, wo wir gleich auch nochmal drüber sprechen wollen, was können wir in Deutschland tun. Also man muss sich jetzt vorstellen, diese Stadt ist weg. Das ist eine lebendige Stadt gewesen und man kann jetzt, das könnt ihr gerne mal machen, schaut mal auf YouTube. Es gab ein Jubiläum, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die 250-Jahr-Feier von Bachmut war und die ist 2021 groß gefeiert worden. Da gibt es wunderschöne Aufnahmen von Bachmut. Die haben ihre Stadt rausgeputzt, die haben Parks angelegt, die haben die Häuser, die Fassaden, die Straßen in Ordnung. Die haben ganz viele Vereine, die haben ganz viel bürgerschaftliches Engagement gehabt. Gibt's tolle Kapellen und die jugendlichen Kinder haben was gemacht. Und dann siehst du diese Bilder, du siehst diese Stadt, eine Stadt, die am Aufblühen ist. Und die hatten ja in Bachmut, die haben diese Sektmanufaktur und die gibt's ja auch, es war wirklich so eine Sache, wo du mal, wenn du jetzt in der Ukraine hingefahren bist, wärst du da auch mal hingefahren, jetzt hast du es angeguckt. Und dann schaust du dir die Bilder an, wie diese Stadt heute völlig dem Erdboden gleichgemacht ist, was nur noch eine Ruinenlandschaft ist. Und diese Menschen, die noch vor 4 Jahren diesen Spirit hatten, ihre Stadt aufzubauen, die gibt's ja noch. Und dieser Bürgermeister ist jetzt hingegangen und ein Großteil der Menschen aus Bachmut sind ins Ausland geflohen, aber viele sind auch in der Ukraine noch vertrieben. Über 30, 40 Städte sind sie vertrieben. Und der geht jetzt hin und bringt die Leute wieder zusammen. Der sagte, wir sind eine Community. Auch wenn ihr jetzt in der Diaspora seid, ihr bleibt Bürger von Bachmut und ich bleib euer Bürgermeister. Und die machen jetzt enorme Programme für ihre Leute. Die kümmern sich wirklich um ihre Leute. Sorgen für Medikamente, sorgen für, dass die jetzt Unterkunft kriegen. Die sind jetzt am Plan, die haben sich jetzt amerikanische Geldgeber gesucht, dass sie Siedlungen in der Westukraine aufbauen für die Bürger von Bachmut, dass die erstmal provisorische Unterkünfte kriegen. Und die planen jetzt, und das hat mich damals so beeindruckt, die planen jetzt schon den Wiederaufbau von Bachmut. Die sagen, wir werden diesen Krieg gewinnen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Wir werden Bachmut zurückerobern. Auch wenn es 10 Jahre dauert, wenn es 20 Jahre dauert. Und dann müssen wir jetzt schon Pläne machen, wie diese Stadt, wir werden sie schöner und besser aufbauen als sie vorher. Die haben jetzt Pläne, die 15-Minuten-Stadt, wo du alles in, also Stadt, du hast immer kleine Stadtviertel, wo du alle wichtigen Funktionen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kannst. Und ganz moderne Konzepte entwickeln sie jetzt. Und das ist im Prinzip, man muss sich das jetzt überlegen, da sind jetzt diese ukrainischen Soldaten, die kämpfen jetzt. Und die haben aber im Hinterkopf wissen, die hinter uns sind die Leute, die jetzt schon die Pläne machen, wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, wie es dann weitergeht. Und das ist, was den Leuten auch Mut gibt. Und das ist dieser Spirit. Das ist was wir lernen können von den Ukrainern. Und das fanden wir, also das war so der Schwerpunkt in Dresden. Und in Leipzig haben wir uns dann mit dem Thema beschäftigt, Medien. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was dich auch so ein bisschen interessiert. Wie gehen die Medien jetzt mit der Desinformation um? Also wir hatten das Oberthema Demokratie gegen Diktatur, also diese Konfrontation. Wir setzen uns mit Diktaturen aus. Und wir haben uns dann erstmal damit beschäftigt, wie gehen Medien damit um? Und das war recht interessant, weil es ist eine Sache, sagt man so, Journalisten berichten gerne über andere, aber Journalisten wollen nicht gerne selber Gegenstand der Berichterstattung sein. Das heißt, es war sehr schwierig, Journalisten dazu zu bringen, sich einer Diskussion zu stellen. Also sich in diese Debatte über Medien dann auch zu stellen.
Und Jörg Lau war aber da.
Das wollte ich jetzt sagen. Wir haben sehr, sehr, sehr großen Respekt vor den Journalisten, die gekommen sind, die wirklich den Mut hatten. Das war Tobias Wolf von der Freien Presse, von einer Leipziger Zeitung. Und natürlich Arndt Ginzel, der ja gerade damals einen Angriff, einen russischen Drohnenangriff überlebt hatte. Also der war tatsächlich, war der mit einem Evakuierungsfahrzeug, war ja in der Ostukraine unterwegs gewesen, als wollte Bericht erstatten, wie das so funktioniert. Und die sind von der russischen Drohneneinheit angegriffen worden und dabei ist der Fahrer des ersten Fahrzeugs getötet worden. Und man hat dann später das Drohnenvideo gefunden, wo die Russen das filmen, wie sie diesen Konvoi angreifen. Und wie sie sich dann darüber lustig machen, dass sie noch mehr Nazis vernichtet haben. Und das zeigt eben, fand ich auch nochmal wichtig, wir schimpfen immer über Journalisten oder wir schimpfen gerne über Journalisten, aber es gibt eben Journalisten, die wirklich auch ihr Leben riskieren, um da Informationen, valide Informationen, und das ist ja, ich meine, der ist dann da vor Ort, dem macht keiner was vor, dem erzählt keiner, was da passiert, der ist da, der sieht, schaut sich das an. Und das ist muss ein sehr, sehr großer Respekt vor diesen Journalisten. Und wir haben also mit denen dann gesprochen, was sind die Grenzen, was sind die Probleme auch ihres Tuns? Also sie haben ja auch, jeder Beruf hat ja seine Grenzen, auch Journalisten haben ihre Grenzen. Und es war eben auch Tobias Wolf, der hat dann auch darüber beschrieben, wie er über die AfD berichtet hat und das an so eine Grenze überschritten hat, wo er dann Morddrohungen bekommen hat, die sich auch gezielt gegen seine Familie gerichtet haben. Und er hat auch über andere Journalisten beschrieben, die wirklich, also wo du wirklich dann in den Punkt kommst, wo du deinen Beruf aufhörst, weil du einfach sagst, das ist jetzt zu gefährlich geworden. Also das sind so Grenzen, die dann ja auch irgendwo du dann erreichst. Und das war eigentlich auch nochmal eindrucksvoll zu sehen, ne? Gut, wir können über viele schlechte Journalisten können wir oder schlechte Berichterstattung können wir streiten, aber es gibt eben auch die anderen. Und das war eben, die haben sich auch wirklich dann, auch Jörg Lau hat sich auch sehr, sehr mutig auch dieser grundsätzlichen Frage gestellt, haben jetzt die Medien die Aufgabe, Desinformation rauszufiltern? Hat er zum Beispiel auch gesagt, das ist schwierig. Diese Rolle möchte ich gar nicht haben. Ich möchte gar nicht der Zensor sein, der dann Informationen filtert. Das ist, aber das war auch, wie gesagt, das waren spannende Diskussionen. Wir hatten dann im zweiten Tag, haben wir uns mit dem Thema Diktatur, was heißt Diktatur? Und das war auch wieder eindrucksvoll. Wir hatten da zwei ganz tolle Personen aus der Ukraine. Das eine war ein Junge, der in russischer Gefangenschaft war. Das hast du ja erlebt. Und der aus der russischen Gefangenschaft quasi befreit wurde und erzählt hat, was dort mit ihm passiert ist, dass er eben schon kurz davor war, als Soldat ausgebildet zu werden, um gegen sein eigenes Land kämpfen zu müssen. Und das andere war ja Liusiana, deren Mann inhaftiert ist seit, glaube ich, Beginn des Krieges und der auch wirklich vorgeführt wird von den von der russischen Propaganda. Und Liusiana hat ein ganz wichtiges Thema in den Vordergrund gestellt, nämlich die zivilen Gefangenen. Da wird ja nicht viel über gesprochen. Wir sprechen immer viel über Kriegsgefangene, über Soldaten in Gefangenschaft. Aber dass Zivilisten in russischer Gefangenschaft sind, und zwar Zehntausende, und es überhaupt keine Lösung für die gibt. Das heißt, normalerweise, es gibt jetzt ein Kriegsvölkerrecht, dass man sagen kann, mit Kriegsgefangenen muss nach der Genfer Konvention oder nach der Haager Landkriegsordnung, da gibt es ja Regeln, wie man mit kriegsgefangenen Soldaten umgehen muss. Die werden ja auch ausgetauscht. Aber mit zivilen Gefangenen, also Zivilisten, die jetzt in den besetzten Gebieten der Ukraine in die Fänge der russischen Behörden gekommen sind und dann gefoltert werden, misshandelt werden, teilweise auch ums Leben kommen, verschwinden einfach. Da gibt es auch keine, sagen wir mal, völkerrechtliche, juristische Lösung. Das ist einfach eine Sache, die sind Russland ausgeliefert. Das ist ja auch immer die Frage, die dann wieder reinspielt, wenn wir sagen, soll die Ukraine doch die Gebiete aufgeben. Das heißt aber auch, dass man diese Menschen aufgibt.
Ja.
Und das war eben jetzt eine Sache, die, glaube ich, weil du warst ja auch, es war ein sehr emotionaler Moment, wo Louisiana das geschildert hat. Ich glaube, das hat uns alle ziemlich
Das hat uns tief berührt. Ist ja auch nicht umsonst, in Diktaturen werden zuerst die Medien gleichgeschaltet. Das ist ja auch ein Zeichen von Diktatur, dass man diese Berichte unterbindet. Das ist in Russland so, das ist in allen Diktaturen so und Trump fängt ja auch damit an. Vielleicht sollten wir jetzt noch mal auf die neuen Pläne zu sprechen kommen. Ich weiß, dass ein neues Zukunftsforum geplant ist und ich glaube, es soll auch so ein bisschen anders gestaltet werden als die ersten beiden Zukunftsforen.
Ja, im Prinzip war die Lehre aus dem ersten Zukunftsforum Dresden, wir hatten sehr viele Vorträge, die auch alle super waren, aber wir haben gemerkt, eigentlich die Leute hatten viel mehr Lust zu diskutieren und wir hatten dafür zu wenig Zeit. Und dann haben wir in Leipzig, haben wir es schon umgedreht, das hast du ja erlebt, dass wir am Anfang nur kurze Vorträge hatten, vielleicht um das Thema reinzukommen, so 10 Minuten und dann erstmal so eine Panel-Diskussion, damit man so ein bisschen warm wird und dann aber relativ schnell geöffnet haben und mehr Zeit hatten für das Publikum mit einzubinden. Das Problem in Leipzig, das wird ja, glaube ich, auch unangenehm so gekommen sein. Also unsere Idee war eigentlich, wir wollten vorne auf die Bühne ein riesiges rotes Sofa stellen. So wie bei Wetten, dass. Wo dann irgendwie 10 Leute auf dieses Sofa passen und dann können alle Leute aus dem Publikum kommen da vorne auf das Sofa und können sich dazusetzen auf
Augenhöhe.
Das ging nicht, weil wir in dem Plenarsaal in der Stadt Leipzig waren, wo die Möblierung fest war. Wir konnten an der Möblierung nichts ändern. Wir haben lange dann gerungen, sollen was machen, aber es war natürlich so toll. Wir hatten diesen Plenarsaal, der hatte auch eine tolle Technik und war ja ein exklusives Umfeld, da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir da den Kompromiss machen. Aber das ist im Prinzip jetzt, was wir stärker machen wollen. Also wirklich, weil das Problem war jetzt einfach in Leipzig, du hast ja auch dann mehrfach dich da zu Wort gemeldet, aber ihr habt dann sowieso Bittsteller an so einem Mikrofon gestanden, in so einer Schlange. Und das war genau das, was wir nicht wollten. Das war genau dieses oben, unten. Wir wollten ja eigentlich die Augenhöhe. Und das war
nicht. Jeder kann sich dann auch kurz halten und fühlten sich dann bemüßigt, selbst Vorträge zu halten.
Genau, das ist ja, gut, das ist ein Problem, das hast du bei sowas, das muss das Risiko. Das war auch mal so, dann wurde mir immer gesagt, du musst da jetzt reingrätschen, du musst dich stoppen und so. Also ich sollte dann als Moderator die Leute abwürgen. Und ich habe dann gedacht, nein, das mache ich nicht. Ich lasse die, und wenn die jetzt, da waren Leute, die haben dann fast bei jedem Vortrag irgendwie so eine Viertelstunde vor eigenen Vortrag gehalten und gesagt, egal, aber das ist, wir wollen das doch. Wir wollen doch, dass die was sagen. Lass sie doch mal reden. Das war ja auch, vieles war auch interessant. Also da war ja auch zum Beispiel jetzt, die jetzt auch in Berlin war, die Namen vorgelesen hat. Mensch, ich bin mein Namensgedächtnis.
Raffaela?
Nee. Raffaela, die war ja auch, hat einen relativ tollen Vortrag gehalten in Leipzig, aus dem Publikum raus, war es auch beeindruckend. Die hat auch wirklich ein beeindruckendes Statement da gemacht. Und das war eigentlich, glaube ich, dass noch mit das Interessante in Leipzig, dass sehr interessante Vorträge aus dem Publikum gekommen sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen erstmal das nochmal stärker machen. Aber was wir jetzt eben auch machen wollen, sind Workshops. Ich hatte jetzt vor einigen Wochen ein Telefonat mit Ruprecht Polenz und zu der Frage, ob er vielleicht Lust hat zu kommen. Und dann sagt er, ja, hat sich das dann angeguckt und er hat mir dann sehr, sehr viele gute Ideen mitgegeben, was man besser machen kann. Und er sagte, die Leute, die auf eure Veranstaltung gehen, die nehmen ja eine Menge auf sich. Also das war ja so, die mussten jetzt wirklich, das war ja wirklich am Ende der Welt in Dresden und Leipzig. Man musste also viele Stunden da erstmal mit dem Zug hinfahren, man musste mehrere Hotelübernachtungen buchen. Und wir hatten ja trotzdem schon einige Leute im Publikum da. Und dann sagte ich, die Leute, die bei euch als Publikum in die Veranstaltung gehen, die sind so wertvoll. Das sind besondere Menschen, das sind nicht irgendwelche Laufkundschaft, sondern das sind ja Leute, die wirklich auch Multiplikatoren sein können. Und ihr dürft eigentlich keinen aus der Veranstaltung entlassen, ohne dem das Versprechen abzunehmen, dass er etwas ändert in seinem Leben. Also es muss eine Veränderung kommen. Ihr müsst den Leuten, die Leute befähigen, ihr müsst den Leuten etwas an die Hand geben, etwas zu verändern in ihrem Leben. Und deswegen, also unser Ansatz ist ja auch, wir wollen jetzt gar nicht selber immer nur diese Veranstaltung machen, sondern wir wollen andere Leute ermutigen, macht solche Zukunftsforen, macht solche Veranstaltungen selber in eurer Stadt. Aber dann fragen Leute, ja, wie geht denn das? Und jetzt ist so, wir haben natürlich jetzt durch die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, eine Menge gelernt. Und deswegen ist auch unsere Idee, dass wir das, was wir jetzt an ein bisschen Know-how haben oder auch an Ermutigung vielleicht auch die, mal den Mut zu haben, auch zu scheitern, dass wir das mitgeben wollen, dass wir also im Prinzip jetzt Workshops machen wollen, wo wir gemeinsam überlegen, wie können wir jetzt als Gesellschaft alle aktiv werden. Das kann jeder Einzelne von uns tun, weil jetzt viele, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, haben vielleicht schon viel getan, auch in ihrem Leben bisher und haben vielleicht auch den Impuls wie kann ich noch wirksamer werden, das kann ich machen. Und jetzt ist im Prinzip, jeder weiß ein bisschen was. Also wir wissen ja auch nicht alles. Und jetzt gleich jetzt von den Zuhörern, die jetzt diesen Podcast hören, sind Leute, die zu bestimmten Dingen viel, viel mehr wissen als ich und du. Und wenn wir jetzt zusammenkommen und dieses Wissen zusammentragen, es gibt Leute, die zum Beispiel jetzt, die kennen sich sehr gut aus, wie kann ich Websites, Sachen vermarkten. Es gibt Leute, die kennen sich sehr gut mit Veranstaltungsmanagement an. Es gibt Leute, die kennen sich sehr gut mit bestimmten fachlichen Themen aus. Und wenn wir die zusammenbringen in Workshop und uns einfach austauschen, können wir daraus Know-how entwickeln, wie wir wie wir eine Bewegung aufbauen können, die wirklich auch in die Breite wirkt. Das ist so der Ansatz. Und das heißt, dass bei der nächsten Veranstaltung war das so der Ansatz, dass wir versuchen, mehr diesen Workshop-Charakter zu haben und mehr auch dieses auf Augenhöhe. Und jetzt war mein Ansatz, ich wollte das in Nordrhein-Westfalen machen und bin da jetzt seit Monaten dran und es ist sehr schwierig, Räume zu finden. Also jetzt bei den ersten zwei Veranstaltungen hatten wir einfach Glück, dass wir dann Räume gefunden haben, einfach spontan. Das muss ich jetzt auch hier ein Riesensorry an alle Leute, die jetzt darauf warten. Wir hatten mal gesagt, dass wir im Juni eine Veranstaltung machen wollen. Die Räume, was wir da hatten, ist geplatzt. Also wir sind da noch am Kämpfen. Es könnte jetzt sein, dass wir im August etwas hinbekommen, aber hängt noch von zu vielen Fragen ab, zu vielen Unklarheiten. Wir hoffen ja, dass wir es innerhalb der nächsten 14 Tage geklärt bekommen. Dann werden wir natürlich da nochmal breite Informationen darüber geben, wenn es im August klappt. Eine zweite Sache ist im Oktober in Aussicht. Da sind wir auch noch am Kämpfen. Wir haben ja, muss man auch sagen, wir machen es wirklich in unserer Freizeit. Wir haben kein Geld.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich unterbreche an dieser Stelle, damit es nicht zu lang wird. Wir haben jetzt viel Interessantes über die Zukunftsforen gehört und was alles damit verbunden ist. Im zweiten Teil spreche ich mit Peter über Graswurzelbewegungen, über Indivisible, einer Bewegung aus Amerika und was wir hier tun können, um mehr Menschen zu erreichen. Freut euch drauf.